Herr Rosso, sind Sie heute zu uns gekommen, um zu verkünden, dass das Ende nahe ist?
In der Tat, ein Einstieg in medias res. Nein, das bin ich nicht. Ich bin in ganz anderer Mission hier.
Wir haben nämlich gehört, dass der 1. FC Nürnberg jetzt auch einen Podcast macht und hatten die Angst, dass sie uns jetzt komplett vom Markt, vom überschaubaren Markt der Club-Podcasts verdrängen wollen.
Um Gottes Willen. Also ich glaube, der Markt für Podcasts wird immer größer und wir haben uns bewusst auch dazu entschieden, dass wir ein etwas anderes Format bringen wollen, was wahrscheinlich jetzt nicht so aktuell und hintergrundspezifisch ist wie das Ihrige. Also dahingehend haben wir, glaube ich, eine tolle Koexistenz vor uns.
Das heißt, Sie werden Spieler direkt vom Rasen weg verhaften und befragen, was falsch lief, oder?
Das auch nicht. Wir wollen mehr in den Hintergrund gehen, aber wir wollen jetzt tatsächlich uns anders aufstellen, als der tolle Podcast, den Sie ins Leben gerufen haben, dann auch dasteht.
So viel Blumen haben wir zum Einstieg eines Podcasts noch nie bekommen. Hoffentlich geht es so weiter. Vielleicht können wir auch noch ein paar verteilen. Mal schauen. Ja, wir wollen heute in der heutigen Folge von KADEP, dem Club-Podcast von nordbayern.de, sprechen über den 1. FC Nürnberg, wie es um ihn bestellt ist, vor allem auch außerhalb oder jenseits des Rasens. Dazu haben wir jetzt einen Gast eingeladen und den stellen wir gleich nochmal etwas näher vor. Zunächst aber wie immer gewohnt ein paar Gitarrenriffs, ein Schlagzeugbeat und der Bass von Thomas Korell.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de.
Eine neue Woche mit dem 1. FC Nürnberg, eine neue Folge von KADEP, dem Club-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Sebastian Gloser von den Nürnberger Nachrichten Sportredaktion. Mit mir im Studio mein Kollege Wolfgang Lars. Hallo Wolfgang.
Hallo Sebastian.
Und wir freuen uns sehr, dass wir mal wieder einen Gast haben vom 1. FC Nürnberg, Nils Rosso, Finanzvorstand in seiner Funktion. Und bringt natürlich diverse Fragen mit sich, die wir ihm stellen können. Allein schon, weil in wenigen Tagen, je nachdem, wann man diese Folge des Podcasts hört, die Jahreshauptversammlung ansteht, wahrscheinlich ihr Höhepunkt im Jahr, oder so?
Ja, ich habe es jetzt schon einmal mitgemacht. Also es ist mit Sicherheit ein emotionaler Höhepunkt auch. Und natürlich kann man dann endlich die Zahlen verkünden. Man hat ja lange darauf hingearbeitet. Also dahingehend kann man schon sagen, das ist ein Höhepunkt, ja.
Über Zahlen werden wir gleich sicherlich auch noch ein bisschen reden. Wie ist so generell die Grundstimmung aktuell? Angst vor der Jahreshauptversammlung? Beruhigendes Gefühl?
Also für mich ist es ja auch ein magischer Zeitraum, weil ich jetzt seit einem Jahr dabei bin. Also letztes Jahr, ich glaube an meinem 17. Tag, war ich dann da auf dem Podium gestanden und habe schon erahnt, was mich erwartet, aber ich habe es dann jetzt einfach mal live miterlebt. Dahingehend ist es jetzt natürlich spannend, einfach mal zu sagen, jetzt ist dieser Zyklus einmal durchgegangen. Wir können über die finanziellen Zahlen reden, können aber auch nochmal Revue passieren lassen, was wir im letzten Jahr so gemacht haben. Was mir aber auch immer ein bisschen wichtig ist, ist, dass man dann auch den Bogen dahin spannt, was passiert denn jetzt gerade und was passiert denn in der Zukunft? Weil wir reden über ein Jahr, was am 30.06. Schon vorbei war, nämlich unser Berichtsjahr. Aber wir werden sehen, wie wir diesen Bogen spannen können.
Wie sieht es denn aus? Kann man denn schon vielleicht Zahlen nennen oder zumindest eine grobe Tendenz?
Naja, ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert immer, die Zahlen werden positiv sein. Ich darf natürlich jetzt keine präzisen Zahlen berichten, weil das wollen wir der Jahreshauptversammlung überlassen, dass die da berichtet werden.
Wir haben alle 23.000 Mitglieder übrigens angeschrieben und um Erlaubnis gebeten.
Das sind jetzt aber schon 24.000.
Das sind schon 4.000. Haben wir ein paar vergessen, dann dürfen sie nicht.
So. Nein, aber ich kann ja natürlich über die Tendenz sprechen und die Tendenz wird eine sehr gute sein. Also das Jahr in der ersten Liga hat uns gut getan. Wir haben ein paar Sondereffekte realisieren können, sodass der Club tatsächlich wieder auf gesunden Füßen dasteht.
Sind Sie jetzt praktisch schuldenfrei, wie man in den Nürnberger Nachrichten sogar lesen konnte?
Ich glaube, wir wären nicht gute Kaufmänner, wenn wir gänzlich schuldenfrei wären. Heutzutage braucht man ein bisschen Fremdkapital und ein paar Verbindlichkeiten, aber wir haben die jetzt auf ein gewisses Maß reduziert, sodass unsere Fremdkapitalquote, auch unsere Eigenkapitalquote eine sehr solide ist und da werden wir im gesicherten Mittelfeld der ersten Liga mitspielen, wenn wir das so sehen würden.
der Club steht auf gesunden Füßen da. Das, diesen Satz, dass man den überhaupt sagen darf. Und hätten wir vor 10 Jahren einen Podcast gemacht, dann hätten wir ihn wahrscheinlich nicht gehört an dieser Stelle. Wolfgang, wie ist es denn für dich? Jahreshauptversammlung für dich auch bestimmter Höhepunkt des Jahres, oder?
Das ist der absolute Höhepunkt des Jahres. Also so viel Zeit mit Herrn Rosso und den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrates und mit dem anderen Vorstand zu verbringen, das ist einfach ein Traum. Also hat natürlich ihre Längen, so eine Jahreshauptversammlung, das werden Sie bestätigen können. Aber natürlich insgesamt sehr interessant, da auch ein bisschen zu hören, wie es im Verein gerade abgeht und wie es um den Verein steht.
Der längste Tag des Jahres für dich wahrscheinlich auch meistens, oder?
Es war tatsächlich mal mit der längste Tag des Jahres. Ich bin, glaube ich, mal um 1.20 Uhr raus aus der Meistersingerhalle. War es die Meistersingerhalle? Ich weiß es gar nicht mehr. Da wurde dann noch über bestimmte Farbtöne abgestimmt im Vereinswappen.
Einmal gab es auch in der Frankenhalle, glaube ich.
Oder war es in der Frankenhalle? Es hat sich dann relativ lange hingezogen, aber auch darüber machen sich viele Menschen Gedanken und das zeichnet ja auch so einen Verein wie den Club aus.
Wie ging es denn damals aus? Welcher Farbton wurde es denn? HK 51 oder so 53?
Ungefähr, ja, in die Richtung ging es, glaube ich.
Weinrot. Oder Rotwein. Das ist dann die Frage um 1.20 Uhr bei Jahreshauptversammlung. ja, ein Jahr im Amt, Sie haben es gerade schon selber gesagt, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht Tag für Tag aufarbeiten, aber vielleicht würden Sie mal grob zusammenfassen. Ist alles so gekommen, wie Sie es vorgestellt haben? War es turbulenter als gedacht im Vergleich zu dem Tag, als Sie Ihren Amtsantritt hatten? Haben Sie sich wilder vorgestellt, weil es ja der erste FC Nürnberg ist? Oder wie fällt so die erste Zwischenbilanz für Sie persönlich aus?
Also ich will sagen, ich hatte ja schon die eine oder andere Erwartung, aber natürlich ist man dann überrascht, wenn man aus der Industrie kommt und jetzt mal in dieses magische Fußballgeschäft reinkommt. Aber grundsätzlich muss man sagen, es macht unheimlich Spaß, weil man kann wirklich ganzheitlich unternehmerisch tätig sein. Und beim Club gibt es wahnsinnig viel Potenzial, was wir jetzt versuchen, so ein fürs andere aufzugreifen. Es gibt natürlich Dinge, an die man sich gewöhnen muss. Die Öffentlichkeit ist was, woran man sich gewöhnen muss. Meine Frau hat mal gesagt, dass die Kinder sich jetzt besonders benehmen müssen, wenn wir irgendwo im Restaurant essen, weil da könnte ja einer mich kennen. Aber man arrangiert sich damit inzwischen.
Also Sie haben es noch nicht bereut, den Schritt?
Nein, um Gottes Willen. Also wir sind ja erst am Anfang und ich plane ja doch langfristig und möchte schon dazu beitragen, dass der Club dann auch wieder da spielt, wo er hingehört und dass wir weiterhin auf soliden und gesunden finanziellen Füßen stehen.
Der schönste Tag in diesem vergangenen Jahr und der vielleicht schlimmste oder aufwühlendste Tag in diesem vergangenen Jahr?
Das ist jetzt, was war denn der schönste Tag? Also es gab den ein oder anderen, das ein oder andere Ergebnis, was mich natürlich erschüttert hat. Wahrscheinlich gerade in der Hinrunde, ich war gerade frisch dabei. Es gab aber in der Rückrunde auch den ein oder anderen Lichtblick, wo man noch hoffen konnte. Das, was in der ersten Liga erhalten. Also es ist doch sehr am Sport gewesen. Es gab natürlich auch Tage, wo wir die Sparkasse präsentieren konnten. Das ist natürlich auch wichtig für uns als Verein, aber die sportliche Emotion ist dann nochmal eine andere, wenn man so aus sich rausgehen kann und einfach mal schreien kann.
Das ist tatsächlich eine zentrale Frage, die ich stellen würde, wenn man aus der Industrie kommt. Da gibt es natürlich auch Auf und Abs, da gibt es vielleicht Aktienkurse, die mal einbrechen, da gibt es Umsatzzahlen, die nach oben, nach unten gehen und natürlich auch im Extremfall mal sowas wie Insolvenzen und Ähnliches. Aber es ist grundsätzlich eher nicht so, dass man von Woche zu Woche so dermaßen nach oben oder unten gezogen wird von der Stimmung wahrscheinlich. Wie gehen Sie persönlich damit um? Also muss man sich da ein bisschen davon freimachen von den Ergebnissen oder geht es schlichtweg nicht bei so einem Verein?
Also ich glaube, es geht nicht vollständig, aber es ist schon besonders, dass man diese brutale Messbarkeit hat. Also man weiß genau, wo man steht, wenn man sich die Tabelle anschaut. Das heißt aber nicht, dass man genau weiß, wo man kaufmännisch steht. Also da gibt es ja auch immer noch die eine oder andere Diskrepanz. Also es gibt einen ziemlich finanzstarken Verein, der mit uns abgestiegen ist, der wahrscheinlich das Dreifache von uns umsetzt pro Jahr. Und auch da, der ist nicht vor einem Abstieg gefeit. Ich würde mir manchmal ersehnen, dass man im Kaufmännischen auch nochmal den einen oder anderen kürzeren Zyklus hat, wo man berichten kann. Dass man nicht immer nur einmal im Jahr praktisch an die Öffentlichkeit tritt und sagt, da stehen wir jetzt. Und alles andere ist so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, sondern dass man da vielleicht auch nochmal sich was realisiert, was ein bisschen kürzer getaktet ist. Ich habe heute früh mit jemandem gesprochen und habe gesagt, wir könnten ja mal ein Pressegespräch im Mai einführen, wo wir dann einfach mal eine Tendenz auch zu den kaufmännischen Dingen bringen, weil diese Geheimnistuerei, das macht ja keinen Sinn. Also wenn es uns gut geht, sollen wir sagen, dass es uns gut geht, und wenn es uns nicht gut geht, dann sollten wir das auch sagen. Der Club ist nicht nur für 90 Minuten auf dem Spielfeld, sondern der Club, der bewegt die Leute, auch die finanziellen Kennzahlen bewegen Leute, die wahrscheinlich sonst mit den finanziellen Situationen anderer Unternehmen nicht viel zu tun haben.
Das heißt, am Tag, nachdem man Eduard Löwen nach Berlin verkauft hat, dann vielleicht mal die neuesten Zahlen präsentieren, dann gibt es einen Ausschlag nach oben.
Ja, es wird ja dann sowieso immer kolportiert in der Öffentlichkeit.
Die Leute hatten ein bisschen Sorge jetzt im Sommer, dass sich der Club da vielleicht ein bisschen übernimmt, auch mit seiner Einkaufspolitik, auch wirtschaftlich. Ist diese Sorge noch berechtigt, dass sich der Verein tatsächlich nochmal so verschulden könnte wie damals?
Also da trägt erstens meine kaufmännische Vernunft dazu bei, dass es nicht so sein wird, und da trägt aber auch der Aufsichtsrat eine Menge dazu bei, dass der gesagt hat, wir wollen nie wieder in eine solche Situation kommen. Also da haben wir schon geschickt verhandelt und geschickt agiert, dass wir in keinster Weise da jetzt in irgendwie eine vergleichbare Situation kommen, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das ist mit Sicherheit was, was den Club in den nächsten 5 Jahren prägen wird, wir müssen wachsen. Also auch wenn unsere finanziellen Kennzahlen gut aussehen, die Substanz, die finanzielle Substanz, das Umsatzvolumen, das haben wir noch nicht erreicht, dass wir uns wirklich als Erstligist fühlen können. Und da müssen wir schauen, dass wir wachsen. Und wachsen tut man hauptsächlich dadurch, dass man investiert. Und heutzutage sind wir wahrscheinlich nicht mehr im Transfer, nicht mehr im Zeitalter der TV-Erlöse und Medienerlöse, sondern inzwischen sind wir wahrscheinlich im Zeitalter der Transfererlöse. Weil da kann man natürlich Renditen realisieren, die man woanders nicht realisieren kann. Und deswegen ist es auch extrem wichtig, dass wir in junge, talentierte Beine investieren. Man muss sich aber auch ein Stück von der Romantik freisprechen, dass man sagt, wir wollen uns jetzt einen Stamm für die nächsten 6 bis 7 Jahre aufbauen, sondern wir müssen schon auch schauen, dass wir Spieler klug einkaufen, aber auch wieder klug verkaufen. Mhm.
Sind Sie denn nach dem Abstieg hin und wieder mal nachts schweißgebadet aufgewacht und haben sich überlegt, Mensch, hätten wir in der Winterpause ein bisschen mehr riskiert, hätten wir wirtschaftlich ein bisschen mehr riskiert, wären wir jetzt vielleicht noch in der Bundesliga? Ist Ihnen der Gedanke ein paar Mal durch den Kopf gegangen oder macht man sich darüber keinen Kopf mehr?
Natürlich, also ich bin ja auch, das habe ich ja auch das ein oder andere Mal gesagt, ich bin ja auch Fan und will ja auch, dass mein Club in der ersten Liga spielt. Deswegen hat mich das schon beschäftigt und deswegen habe ich schon mir Gedanken gemacht, Mensch, hätten wir nicht. Aber im Nachhinein ist es dann alles, also es ist Musik von gestern und wir müssen uns mit der Realität jetzt auseinandersetzen. Man hätte anders agieren können, haben wir nicht. Dahingehend sind wir jetzt da, wo wir sind. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns so aufstellen, dass wir genau da wieder hinkommen, wo wir hinwollen. Und zwar nachhaltig.
Das heißt, das ist die Bundesliga, das erklärte Ziel. Ja. So Spiele wie gestern müssen Sie ja dann in den Wahnsinn treiben, oder? Wenn man die Chance hat, wieder relativ weit nach oben zu springen und trotzdem wieder nur einen Punkt, nach einem guten Spiel, muss man dazu sagen, auf der Habenseite hat.
Ja, wir hatten auch einen guten Gegner. Und natürlich läuft es wirtschaftlich auch besser, wenn es sportlich gut läuft. Und je höher man steht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass man auch mehr Einnahmen hat, sei es jetzt mit Zuschauern oder sei es mit Sponsoren oder sonstigem. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert und wir sind jetzt erstmal beruhigt aus dem Spiel gestern rausgegangen, weil die Mannschaft einfach einen guten Job gemacht hat und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen. Hm.
Sie haben letztes Jahr auf der Jahreshauptversammlung auch so einen kleinen Ausblick gegeben über Projekte, die Sie jetzt angehen möchten. Ein Thema, das die Leute ja auch nach wie vor beschäftigt, ist das Gärtler. Also es war ja früher ein zentraler Treffpunkt vor Heimspielen. Hat sich seitdem noch nicht so richtig viel getan, noch nicht so viel bewegt. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Und kann man den Leuten Hoffnung machen, dass es in naher Zukunft tatsächlich wieder ein Gärtler gibt, wo man sich vor dem Spiel treffen kann?
Also ich habe ja bewusst ein paar Dinge in Aussicht gestellt und habe ja bewusst auch, ich will mal sagen, meinen Mund ein bisschen voll genommen, aber bin auch stolz darauf, dass wir das ein oder andere umgesetzt haben. Das Gärtler ist mit Sicherheit was, wo wir noch ein bisschen auf Granit beißen. Wir haben durchaus das ein oder andere Gespräch geführt, auch mit potenziellen Betreibern. Die scheitern momentan alle so ein bisschen an den baubehördlichen Vorschriften. Da muss man nämlich wahnsinnig viel Geld investieren, um dann überhaupt so einen Gärtler mal wieder eröffnen zu können. Und da sind die Leute durchaus vorsichtig, weil sie natürlich auch sehen, der Standort rund ums Max-Morlock-Stadion ist wahrscheinlich ein attraktiver bei 17 Heimspielen vom Club. Und dann gibt es vielleicht noch ein paar Spiele von den Ice Tigers. Und dann gibt es den Norisring, wo sie aber wahrscheinlich gar nicht öffnen können, weil da hat man andere Vorschriften.
Hock im Park.
Da darf man wahrscheinlich auch nicht eröffnen. Also das sind so Dinge, die wir weiterhin besprechen. Aber ich habe das Thema, ich bin immer noch ein großer Verfechter davon, dass wir rund ums Stadion einfach mehr Erlebnis schaffen müssen. Deswegen will ich da weiter agieren. Aber bislang steht noch kein Gärtler da. Deswegen kann ich nicht sagen, dass wir schon am Ende unserer Versprechungen sind.
Ist es denn schon ein gesellschaftliches Ereignis, wie Sie damals angekündigt haben, wieder zum Club zu gehen? Sehen Sie da Fortschritte oder muss man sich da wirklich noch ein bisschen anstrengen, da hinzukommen, wo Sie hinkommen möchten?
Also es gibt ja zwei Themen. Auf der einen Seite geht es darum, den Club wieder erlebbar in der Stadt zu machen. Ich glaube, da haben wir mehr realisiert jetzt im letzten Jahr. Und dann geht es darum, den Spieltag wieder zu einem Erlebnis zu machen. Und da müssen wir mit Sicherheit noch das eine oder andere tun. Ich sage immer so ketzerisch, das Max-Morlock-Stadion ist der analogste Standort dieser Republik. Da muss man auch noch mit seinem Kleingeld bezahlen und kann nicht mit Karte bezahlen. Dementsprechend müssen wir da noch einiges tun. Unser neuer Partner, die Sparkasse, hat sich dem Thema verschrieben ein Stück weit und hat gesagt, wir wollen jetzt da Bezahlsysteme einführen, sei es in unseren Fanshops oder sei es im Stadion. Aber auch rund ums Max-Morlock-Stadion muss natürlich noch das eine oder andere passieren.
Was aber auch nicht jeder toll findet, mit Karte zu zahlen.
Muss er auch nicht.
Stadion.
Nee, also man kann beides. Also wir werden jetzt hier nicht in die Bayern-München-Sphären kommen, sondern wir wollen wirklich, also mit einer EC-Karte kannst du dann halt bezahlen. Okay. Oder vielleicht zukünftig mal mit deiner Dauerkarte kannst du bezahlen oder mit deiner Mitgliedskarte. Das wäre natürlich auch was Spannendes, aber wir wollen jetzt nicht in so ein geschlossenes System gehen, wie es andere Vereine haben.
Aber im neuen Stadion, das ja demnächst kommt, kann man dann nur noch mit Karte zahlen. Davon kann man ausgehen.
Beschreiben Sie demnächst?
In den nächsten 3 bis 5 Jahren.
Also wir müssen, das ist wahrscheinlich auch eine Zutat zu dem Anspruch, dass wir in der ersten Liga spielen müssen, müssen wir unser Stadion überdenken?
Also ihr bedenkt es ja schon länger, aber es tut sich nichts. Also der Club würde gern, aber die Stadt sagt, nee, kein Geld. Oder wie kann man sich das
vorstellen? Ja, aber da befindet man sich dann wahrscheinlich auch, wahrscheinlich ist es unfair auch der Stadt gegenüber, dass man jetzt hingeht und sagt, wir halten die Hand auf und sagen, wir sind der Club und jetzt baut uns doch mal ein neues Stadion. Wir können es ja selber auch nicht bewältigen, also auch gemeinsam werden wir es nicht bewältigen können, deswegen müssen wir uns neue Wege mal überlegen und neue Wege erschließen, über die ich jetzt gar nicht so viel reden kann und will, aber wir wollen...
Sie dürfen natürlich.
Aber wir wollen natürlich auch mal darüber nachdenken, in einem neuen Stadion zu spielen, ganz klar.
Was kann Karlsruhe zum Beispiel, was Nürnberg nicht kann? Also die bauen jetzt auch zusammen mit der Stadt.
Und klagen gegeneinander.
Und klagen ein bisschen gegeneinander, aber gut, das könnten wir ja hier auch noch, das ist ja nicht auszuschließen von vornherein.
Ja, also was Karlsruhe kann der Club auch oder schon länger.
Das heißt, um jetzt mal eine Perspektive an die Wand zu malen, es wird ein neues Stadion geben, früher oder später?
Muss es, sonst kriegen wir wahrscheinlich gar keine Lizenz mehr. Das spielt ja auch mit rein. Da muss man wahrscheinlich zukünftig irgendwelche anderen Sicherheitsvorkehrungen oder sonst was treffen. Aber das ist jetzt wirklich nur Musik, die langfristig ist. Also bislang sind wir froh, dass wir im Max-Morlock-Stadion spielen, aber wenn wir jetzt mal perspektivisch und strategisch in die Zukunft blicken wollen, dann müssen wir sagen, muss sich der Standort Max-Morlock-Stadion schon ein Stück weit entwickeln. So attraktiv wie er ist, der Standort.
Das heißt, es wird dann ein Umbau und kein Neubau auf der grünen Wiese. Davon kann man ausgehen. Oder hat der Verein ja auch ein bisschen kokettiert und ein bisschen Druck ausgeübt auch. Gehen wir halt nach Feucht, gehen wir halt nach Schwabach.
Ja, aber auch da, also in was für eine Situation würden wir die Stadt anbringen? Also dann hätte die eine Bauruine, die 17 Mal im Jahr dann eben nicht bespielt wird. Also das wollen wir ja auch nicht. Also
gut, da stehen ja mehr Ruinen rum da außen.
Ja, aber wir wollen das schon gemeinschaftlich machen und ich glaube, das ist auch das... Was unsere neue Ausartung oder neue Ausrichtung dann auch unterstreichen soll. Wir wollen Dinge gemeinschaftlich angehen. Und der Fritz Keller hat eine Rede gehalten, als er zum DFB-Präsidenten gemacht wurde und hat gesagt, nur gemeinsam geht's. Das ist auch meine Devise. Wahrscheinlich hätte ich den ein oder anderen Anglizismus mit reingebracht. Aber er hat in seiner Grundtendenz absolut recht. Und da müssen wir aufpassen, dass der Club jetzt nicht isoliert dasteht, sondern dass man einfach sagt, hey, wir haben hier einen Standort, auf den sind wir alle stolz, aber den machen wir nur noch schöner, wenn wir alle gemeinsam anpacken.
Alle gemeinsam hast du dann auch große Unternehmen in der Region, die jetzt gerade ihr Geld noch nach München tragen, könnten ja auch mal ein paar Euro in Nürnberg investieren.
Wenn wir ein attraktives Produkt anbieten, dann sind die bestimmt da auch bereit dazu.
Das heißt, da gab es schon Gespräche mit Schaeffler, mit Adidas und so weiter, oder greife ich da zu weit?
Da greifen Sie zu weit. Gut, dass Sie es gesagt haben. sehr gut.
ja, wir haben vorhin schon mal das Thema kurz angesprochen, was hätte man vielleicht im vergangenen Winter anders machen können, um doch noch die Liga zu halten. Ich stelle es mir interessant vor, da war ja noch ein anderer Sportvorstand da. Jetzt haben wir seit einer Weile einen neuen. Wie ist das, wie ist da so die gemeinschaftliche Arbeit? Also Sie haben die Finanzen im Blick und müssen im Zweifelsfall sagen, nee, das ist nicht realisierbar oder das ist realisierbar. Wie viel macht da sozusagen das Menschliche aus? Also wie stark vielleicht Persönlichkeiten sind, wie sehr man dann da sagen muss, stopp, bis hierhin und nicht weiter? Oder
Also ich glaube schon, dass man, also man muss als Team fungieren und man muss als Team agieren, man muss Vertrauen ineinander haben, natürlich eine ähnliche Philosophie haben. Und wenn wir uns darauf abgestimmt haben, dass wir sagen, wir wollen da wieder hin, wo wir hingehören, dann schafft es uns schon einen gewissen Rahmen. Wenn man dann noch dazu sagt, wir wollen nie wieder dahin, wo wir mal waren, was das Finanzielle anbetrifft, dann macht es den Rahmen noch ein bisschen kompakter. Aber das Tolle ist, ich hatte mit Andreas Bornemann überhaupt keine Probleme, das war auch ein gutes Zusammenarbeiten, aber mit dem Robert Palikuccia ist es genauso. Also der hat sich ganz und gar der Aufgabe verschrieben und versteht auch, dass wir wachsen müssen, investiert entsprechend, also dahingehend sind wir da, glaube ich, ein ganz gutes Team.
Also als er dann gesagt hat, nach der vergangenen Saison jetzt brauchen wir irgendwie 10, 12, 14, vielleicht noch mehr Neuzugänge, haben sie nicht gedacht, oh weia.
Das habe ich vielleicht, anfangs habe ich das vielleicht gedacht, aber als wir dann miteinander geredet haben, habe ich gesagt, Mensch, das machen wir gemeinsam.
Da habe ich eine konkrete Frage, also stellen Sie dem Robert Palikuccia dann vor der Transferperiode ein Budget zur Verfügung? Mhm. Oder muss Herr Palikuccia bei jedem Spieler an der Tür klopfen und fragen, Herr Rosso, kriege ich den oder kriege ich den nicht? Können wir uns den leisten, können wir uns den nicht leisten?
Also er kriegt natürlich ein Budget zur Verfügung gestellt, also wie jeder Mitarbeiter beim 1. FC Nürnberg, also da hat man die entsprechenden Planungen und Planzahlen, die man zu befolgen hat, und das hat er auch so eingestanden. Er kann natürlich sein Budget dahingehend anpassen, dass er sagt, ich kann ja auch Spieler verkaufen und kann dadurch mein Budget ein bisschen variabler gestalten. Letzten Endes hat er sein Budget nicht vollends ausgeschöpft. Wir sind da richtig in den Rahmenbedingungen geblieben und ich glaube, wir haben eine richtig starke Mannschaft auf dem Platz.
Und die noch stärker wird im Winter, was ich gehört habe.
Weil sie sich auch erstmal alle finden und jetzt spielen sie sich immer stärker ein und auch dahingehend werden sie schon stärker. Alles andere ist Spekulation.
Wie jetzt haben wir so einige Spiele in dieser Hinrunde erlebt, auch einige Tiefpunkte kann man durchaus sagen, wenn man das Sandhausen-Spiel vielleicht nimmt oder auch die Pfiffe, die es dann nach dem Heimspiel gegen Karlsruhe gab. Hinterfragt man dann da sofort alles oder sagt man, also kann man da so gut das Finanzielle und das Planerische von dem Sportlichen dann trennen, dass man sagt, haben wir da jetzt irgendwie vielleicht völlig daneben gegriffen und das sind es falsch angegangen, oder hat man da das Vertrauen, naja, das muss halt wirklich zusammenwachsen und das dauert halt seine Zeit und alles wird gut?
Also das Vertrauen habe ich auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt auch mit dem einen oder anderen Verein in Kontakt und das, was ich echt spannend finde, ist, dass mir auch wirklich fachkundige Personen aus anderen Vereinen und sei es Bundesliga-Vereinen sagen, ihr habt einen Bombenkader.
Nennen Sie doch mal ein paar Namen, wer sagt denn sowas?
Ich sage jetzt mal andere Bundesligisten und renommierte Sportmanager anderer Bundesligisten, die sagen, ihr habt einen Bombenkader. Und das gibt einem auch das Vertrauen und das sieht man ja auch, man sieht die Ansätze und natürlich, wie im Job auch, wenn man neue Kollegen hat, muss man sich erstmal ein bisschen einspielen und eingrooven und ich glaube, wir sehen ja, auch wenn es den einen oder anderen Rückschlag gab, wir sehen, dass sich die Mannschaft immer stärker findet und dahingehend habe ich da vollstes Vertrauen in alles, was passiert.
Heißt das, wenn andere Sportmanager sagen, ihr habt einen Bombenkader, heißt das Vorsicht, wir müssten noch mal ein paar Verträge verlängern?
Oder? Ja, auch da hat der Robert Palikuccia exzellent gearbeitet, weil er gesagt hat, wir müssen langfristig investieren und ohne da immer jegliche Vertragsdetails und Inhalte preiszugeben, aber wir haben so investiert, dass wir daraus auch dann Renditen schöpfen können und das ist das Wichtigste.
Wir haben vorhin schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wie es ist, wenn man so aus einem anderen Bereich eigentlich kommt und mit diesen Auf und Abs umgeht. Vielleicht, wenn wir noch mal ein bisschen auf Ihre Biografie kommen, die ja vielleicht jetzt auch nicht jeder kennt, der hier gerade diesen Podcast verfolgt. Wo sind vielleicht Ihre Wurzeln? Wo sind die Ansätze? Haben Sie schon viel früher gedacht, ich will mal in diesem Bereich Fußball arbeiten, der ja, wie Sie schon gesagt haben, natürlich seine Vorteile hat, aber auch durchaus seine Nachteile.
Also ich hatte nie dieses konkrete Ziel, irgendwann mal in den Fußball zu kommen. das, also natürlich habe ich in der Sportartikelindustrie relativ lange gearbeitet und das hat sich dann irgendwie so ergeben und ich bin dann mit den richtigen Personen zusammengetroffen und dann haben wir Gespräche geführt und dann habe ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen die Erfahrung aus meiner Sportartikelhistorie einfließen lassen und habe gesagt, der Club ist doch weit mehr als 90 Minuten Fußball. Ich bin ja fürs neben dem Thema Finanzen. Eigentlich der kaufmännische Vorstand, nicht der Finanzvorstand, aber da spielt ja auch viel Marke und Vertrieb eine Rolle. Und dann einfach mal zu sagen, hey, der Club hat so eine starke Gemeinschaft und das ist so eine Bombenmarke, dass die nicht nur 17 Mal im Jahr stattfindet, sondern dass die 365 Tage im Jahr stattfindet, wie Sie wahrscheinlich auch mit Ihren Leserzahlen und Hörerzahlen nachempfinden können. Und dass man da einfach sich nochmal völlig neu aufstellt und vielleicht auch ein bisschen innovativ aufstellt. Und den Club mal anders interpretiert als nur einen Fußballverein. Das fand ich eine extrem spannende Aufgabe. Und wie gesagt, ich habe es noch nie bereut. Macht riesen Spaß. Und wir sehen auch, dass es funktioniert.
Haben Sie früher selber Fußball gespielt? Von der Körperstatur hätte ich jetzt auf Volleyball oder?
Ja, ich bin ganz spät gewachsen. Also ich war sonst eigentlich immer eher der Kleine. Und dann, ich weiß nicht, ob es irgendein nukleares Ereignis gab, dass ich auf einmal 30 Zentimeter in einem Jahr gewachsen bin. Auf einmal wurde ich dann eher der Basketballer, aber ich habe tatsächlich gespielt, TSV Katzwang, im Sturm angefangen und dann war ich irgendwie nicht schnell genug und bin immer weiter nach hinten gekommen und war dann irgendwann der Libero, den wir damals noch gespielt haben. Also und schon immer als wirklich Clubfan gewesen und ins Stadion gegangen. Dass es sich jetzt so ergeben hat, ist natürlich ein Traum.
Haben Sie mal gegen Ansbach Eib gespielt? Mhm. Sehen wir uns vielleicht sogar begegnet damals.
Das kann sein.
Möglicherweise.
Das kann sein. 76er bin ich.
Ja, könnte ich grob hinkommen. Zwar ein bisschen älter, aber...
Kann schon sein. Ansbach-Eib hat ja auch eine ganz berühmte Legende mal gespielt.
Das müsstest du jetzt wissen.
Mein okay. Kumpel Andreas Rettler vielleicht.
Andreas Wolf, Ansbach-Eib.
Aber nur ein Jahr,
ja,
muss man dazu sagen.
Dann
ist er zur Spielvereinigung.
Genau. Hätte mir klar sein müssen, dass wenn ich Wolfgang Glas mit im Studio habe, dass es irgendwann früher oder später um Ansbach Eib geht. Aber das finde ich schön, wir wollen ja genau auch ein bisschen hier abdriften im Podcast. Ich stelle es mir tatsächlich ein bisschen schwierig vor, Sie haben gesagt, Clubfan schon ganz von früher auch. Einerseits sagt man immer, es ist wunderbar, wenn man quasi so ein bisschen mit seinen Interessen dann auch seinen Job bestreiten kann und seinen Vorlieben und Leidenschaften. Andererseits stelle ich es mir auch schwierig vor, weil man dann natürlich vielleicht gar keine Distanz mehr hat zu dem Verein, der einem so am Herzen hängt und man gleichzeitig da recht objektiv, neutral, nüchtern agieren muss. Wie tarieren Sie das aus so im Alltag?
Also ich habe ein grundsätzliches Interesse an dem Verein und ich glaube, das tut tut meinem Schaffen nur gut. Was ich glaube, was im Fußballgeschäft ein bisschen verloren geht oder was nur wenige Vereine haben, ist die Langfristigkeit. Also man lässt sich doch sehr treiben von der Tabellensituation und von der Saison, in der man sich gerade befindet. Also sei es jetzt Kämpfen gegen den Nichtabstieg oder Kämpfen um den Wiederaufstieg, dass man teilweise diese Langfristigkeit vermissen lässt oder auch verpasst. Da gibt es ein paar wenige Vereine, die langfristig gehandelt haben und wo man auch sieht, die haben Erfolg dadurch, dass sie so eine langfristige Perspektive haben. Also ich habe vorhin über den Fritz Keller gesprochen vom SC Freiburg, die seit 2 Jahrzehnten wahrscheinlich eine Philosophie verfolgen. Und die Philosophie ist größer als jede handelnde Person. Und ich glaube, das müssen wir beim Club auch einführen, dass wir da stärker wertegetrieben sind, dass wir da mal einen Zweck verfolgen und auch ganz klare Ziele setzen. Ich glaube, dann sind wir auch vermittelbarer, nicht nur gegenüber den Fans, sondern auch gegenüber potenziellen Sponsoren.
Vielleicht können Sie die Werte noch ein bisschen beschreiben. Die klangen zwar jetzt immer schon wieder auch mal durch bei bestimmten Themen, aber vielleicht, wenn Sie noch mal so ganz konkret präzisieren können.
Also wir sind jetzt gerade in der Findungsphase und überlegen uns auch, wie sieht unser neues Leitbild aus? Was ist so dieser neue Zweckgedanke? Und wenn ich sage, wir gehen über die 90 Minuten hinaus, also wir haben jetzt gerade so den Arbeitstitel der Club vereint, also wen vereint er denn alles? Vereint verschiedene Gesellschaftsschichten, vereint Sportler und Nichtsportler, vereint Unternehmen aus dieser Region, vereint vielleicht, um unsere Region stolzer auf sich selbst zu machen. Also da gibt es ja den einen oder anderen Ansatz, aber gerade was die Werte anbetrifft, natürlich steht der Club für Kampfgeist und Leidenschaft und Liebe und Glaube und Treue und Loyalität. Ich finde aber, der Club sollte auch gerade in Angesicht seiner finanziellen Gegebenheiten soll er also sich auch durchaus auch mal kreativ und innovativ darstellen. Weil ich glaube, das ist schon eine sehr spannende Kombination, dass man auf der einen Seite viel Tradition mitbringt, auf der anderen Seite sich aber dann auch immer wieder neu erfinden kann, ohne die Grundstrukturen und die Grundtugenden zu verlassen. Und da arbeiten wir gerade dran, dass wir da den Club neuheitlich aufstellen.
Sie waren ja jetzt über viele Jahre auch in der Welt zu Hause, kann man sagen, also USA, Russland. Juckt es da ab und zu auch wieder, will man dann wieder mal weg, also hat man da ein bisschen Fernweh oder sagen Sie, okay, jetzt ist einfach so eine Marke im Leben, wo man sagt, jetzt ist das Kapitel beendet, jetzt kommt das nächste.
Wahrscheinlich ist es eher Zweiteres, dass man sagt, das war jetzt echt eine fantastische Zeit. Ich bin mit meiner Frau damals sozusagen vogelfrei in die weite Welt rausgegangen. Ich sage immer so schön, 10 Jahre später und 2 Kinder später realisiert man dann, dass Nürnberg gar nicht so ein schlechter Fleck ist. Und was nützt es, wenn ich am schönsten Fleck der Welt bin, wenn meine Freunde und meine Familie hier in Nürnberg ist? Und dementsprechend fühlen wir uns jetzt pudelwohl.
Und der Club hier spielt.
Den ich aber auch in Russland verfolgen konnte. Also im russischen Fernsehen dann den Club zu verfolgen, das war immer ein Highlight für mich.
Was haben die Kommentatoren da? Oder haben sie einfach dann
zu? Ich habe auf leise gestellt.
In der Welt zu Hause, man macht ja auch immer wieder oder macht sich Gedanken darüber, den Club auch ein bisschen vielleicht sogar internationaler aufzustellen. Auch die DFL macht sich da ja große Gedanken. Mhm. Wie stehen Sie diesem Konzept gegenüber? Also zu sagen, okay, wir müssen jetzt nach Indien, wir müssen nach China, wir müssen andere Märkte erobern. Ist das zu hoch gegriffen oder muss man da einfach mitgehen, wenn andere voranmarschieren?
Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Stück zu hoch gegriffen, weil wir wahrscheinlich uns als Verein und als Marke auch noch gar nicht so richtig gefunden haben. Und ich sage immer, wir müssen erstmal regional vermittelbar sein, bevor wir dann über die Grenzen hinweggehen. Aber ich glaube, da gibt es einen Zwischenschritt. Wir müssen nicht, glaube ich, gleich immer an USA oder China oder sonst was denken oder Indien.
Sondern Österreich, Schweiz.
Ja, es gibt, also ich habe mir mal Gedanken gemacht, was ist denn der rote Faden, der sich durch den Club zieht? Und ja, jetzt haben wir viele österreichische Spieler oder Protagonisten. Aber in den letzten Jahrzehnten hatten wir wahnsinnig viele Spieler aus Tschechien und der Slowakei. Und das ist ein Markt, der wirklich vor unserer Haustür ist. Da sind wir durch unseren Standort natürlich bevorteilt gegenüber jedem anderen. Ich will nochmal Pavel Nedved zitieren, der gesagt hat, sein Traum ist es, seine Karriere beim 1. FC Nürnberg ausklingen zu lassen. Hat leider nicht stattgefunden, aber trotzdem, so ein Weltstar hat den Club irgendwie auf dem Radar gehabt. Und mit Thomas Galaschek, mit Marek Mintal, haben wir jetzt noch 2, die Heroen sind in ihren Ländern. Und da finde ich es durchaus spannend, dann einfach mal zu sagen, wieso übersetzen wir unsere Website nicht mal ins Tschechische oder ins Slowakische? Und wieso geben wir denn nicht mal potenzielle Sponsoren aus den Ländern an? Dass das der erste Schritt in Richtung Internationalisierung ist.
Also auch ein Fanshop mal in Bratislava oder in Prag?
Eine Zweigstelle unseres Nachwuchsleistungszentrums irgendwo in Tschechien aufzumachen. Mhm. Könnte ja auch mal eine Vision sein. Also nicht was fürs nächste Jahr stattfindet, aber wieso nicht langfristig mal so denken?
So eine Art Akademiesystem, wie es ein Verein aus dem Osten auch betreibt, weltweit.
Ein bisschen anders und ein bisschen authentischer, aber vielleicht ja. Mhm.
Klingt spannend.
Okay, klingt spannend. Gibt es denn auch, ist jetzt nicht direkt Ihre Baustelle dann, aber gibt es denn auch vielleicht so eine Idee, was Werte angeht und was so der Kern des Vereins ist, was das Sportliche angeht? Also man spricht ja auch bei anderen Sportarten oft von so einer Schule, von einer, wie das so, was weiß ich, da spielen, in dem Land spielen alle mit diesem Stil, verteidigen offensiv, meinetwegen irgendwas. Da gab es ja auch immer wieder krasse Brüche, je nachdem, welchen Trainer man an der Spitze sozusagen hatte als Cheftrainer. Gibt es da auch eine Idee, dass man vielleicht mal sagen kann, der 1. FC Nürnberg steht für einen bestimmten Stil, wie man spielen will? Und zwar auch eben, wie Sie gesagt haben, egal, welche Personen dann da sind, so ein Überbau?
Also ich glaube schon, dass es das gibt. Und wir haben jetzt die ersten Schritte getan, dass wir jetzt auch mal wirklich in alle verantwortlichen Positionen Protagonisten reingeholt haben, die schon lange mal beim Club dabei waren, die auch irgendwie zusammenpassen. Mit Michael Wiesinger jetzt einen NLZ-Leiter geholt, der mit Sicherheit auch eine Philosophie verfolgt. Und da habe ich großes Vertrauen, dass sowas etabliert wird und dass wir, wie gesagt, auch langfristiger denken beim Club.
Aha. Bis der Nächste kommt und sagt, die ganzen alten Flaschen müssen raus aus dem Verein.
Da müssen wir schauen, dass wir die Ausdauer haben und dass wir diesen Wert der Nachhaltigkeit und der Langfristigkeit uns wirklich aufs Revier heften.
Mhm. Ich möchte nochmal ganz kurz drauf kommen, der Club ist mehr als 90 Minuten sozusagen im Stadion oder inzwischen dank Videobeweis mehr als 97 Minuten im Stadion. Sie haben das Clubhaus sozusagen eröffnet in dieser Saison, neue Anlaufstelle in der Stadt geschaffen, wo sie auch betont haben, das soll sozusagen mehr sein als, ja, wie man es früher kannte und was wahrscheinlich früher auch gereicht hat, dass man irgendwo so einen Laden hat, wo es die Trikots gibt, die man sich beflocken lassen kann und die Tickets verkauft und vielleicht noch ein Badeentchen. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was sagen zum Clubhaus und an der Stelle sei gleich darauf verwiesen, dass man am Samstag im Rahmen des Nürnberg Pop Festivals dort auch eine Veranstaltung besuchen kann. Die zentrale Frage oder Überschrift lautet, ist Fußball Popkultur? Da werden Sie unter anderem auf dem Podium auch sitzen und ich, nachdem der liebe Kollege Cab Lavi was Besseres vorhat und mich nominiert hat, dort zu sitzen. Es geht los um...
Ich weiß es gar nicht genau.
Am Nachmittag, ich bin gerade auch schlecht vorbereitet. So ist es, wenn man kurzfristig Termine vererbt bekommt. Also am Nachmittag, normalerweise, wenn man jetzt eigentlich Fußball schauen würde und feststellt, es ist Länderspielpause, dann kann man einfach mal ins Clubhaus kommen und sich diese Veranstaltung anschauen und anhören. Ja, Clubhaus, was ist da noch geboten, außer vielleicht eben mal so ein Podiumsveranstaltung im Rahmen eines Musikfestivals?
Also ich will nur ganz kurz einen kleinen Teaser abgeben zu dem Thema, ist Fußball Popkultur? Ich finde ja. Ich finde, wie gesagt, der Club ist mehr als 90 Minuten, aber Fußball im Generellen ist auch Mode, ist auch Kunst, ist auch Musik. Also da sollten wir schon ganzheitlich dran gehen. Und genau das versuchen wir anzugreifen mit dem Clubhaus, dass wir einfach sagen, es sind nicht die üblichen Devotionalien, die da zu kaufen sind, sondern das ist ein Treffpunkt und da kann man seinen Kaffee trinken und kann den Club erleben und da kann man auch mal den einen oder anderen treffen, den man vielleicht sonst nicht trifft, weil da mal ein Spieler einen Kaffee trinkt oder mal ein Aufsichtsrat sitzt oder mal ein Rosso da vielleicht auch sitzt. Wir haben gerade besprochen, wir streben eine Ausstellung an, die Trikots der letzten 50 Jahre. Mal gucken, ob wir die alle unterbringen, aber dass man sowas auch mal in Szene setzt. Vielleicht sollte auch mal ein Künstler seine Werke da ausstellen können. Und wie gesagt, Buchvorstellungen, Podiumsdiskussionen, das wird uns mit Sicherheit begleiten. Und wir haben dann ein sehr ambitioniertes Programm, haben dann Kalender und wollen eigentlich jede Woche eine Neuheit bringen und nicht nur durch Sortiment.
Vielleicht müssen Sie, ähnlich wie es für uns Journalisten gemacht wird, quasi, dass immer nach jedem öffentlichen Training ein Spieler abgestellt wird, der mit uns reden muss, ob er will oder nicht, in der aktuellen Lage. Vielleicht müssen Sie auch noch einen fürs Clubhaus abstellen, der dann da, ob er will oder nicht, auch nach einem 2:3 in Sandhausen am Montagvormittag seinen Kaffee dort trinken muss.
Ja, ganz leckeren Kaffee. Was ich auch spannend finde beim Clubhaus ist, dass das Clubhaus ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Räumlichkeiten, sondern man hat natürlich auch noch einen Platz davor, den Josefsplatz, den wir natürlich auch irgendwie erschließen wollen. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass sich in Nürnberg die Jugend ihre Plätze aussucht. Und die müssen nicht bestuhlt sein und die müssen nicht irgendwie fancy aussehen, sondern wo man sich wohlfühlt, da lässt man sich auch nieder. Und da kann man auch drauf einwirken und das ist auch unser Plan für den nächsten Sommer, dass man den Josefsplatz ein bisschen besser erschließt.
Da haben wir in Nürnberg, glaube ich, auch großen Nachholbedarf, was so diese Platzkultur angeht im Vergleich zu anderen Ländern, aber das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen, ja. Gibt es denn eigentlich noch, ich habe heute mitgebracht, so ein FCN-Schweißband, das ich zu Hause gefunden habe. Ich habe es nicht wegen Ihnen dabei und nicht wegen dem Clubhaus, sondern weil am Tag dieser Aufnahme des Podcasts das Pressebowling stattfindet und ich mein Handgelenk bis dahin noch warm halten will, aber gibt es sowas auch noch? Gibt es vielleicht Bowling-Utensilien?
Bowling-Schuhe, Club-gebrandete Bowling-Schuhe gibt es nicht, aber es gibt bestimmt das ein oder andere, was man zum Bowling auch anziehen kann. Ich dachte schon, dass es wegen der Temperatur hier drin ist, dass man das Schweißband dabei hat.
Ja, das ist auch berechtigt. Diese Einwand, vielleicht sollten wir unsere Gäste Schweißbänder verkaufen oder eine bessere Klimaanlage hier installieren.
Ich find's kuschelig.
Ja, und immer wenn es kuschelig wird im Podcast, ist vielleicht der Moment gekommen, wo man dann langsam zum Ende kommen soll. Wolfgang, willst du vielleicht noch irgendwas, Stichwort Jahreshauptversammlung, noch irgendwie schon mal vorab ein bisschen Fragen stellen?
Also wie gesagt, die Vorfreude meinerseits ist natürlich riesig, wie jedes Jahr, riesig. Ja. Also ich freue mich darauf.
Die Kollegen prügeln sich immer um den Termin.
Ich sehe auch den Gesichtsausdruck, also das wirkt sehr authentisch.
Viel wissen wir ja schon, viel haben sie ja schon rausgelassen, dass es ein signifikant gutes Ergebnis sein wird, dass sie da bekannt geben. Gibt es vielleicht auch eine Überraschung? Kann man den Leuten schon mal schmackhaft machen, da hinzugehen, weil vielleicht noch von Seiten des Vorstands irgendwas angedacht ist, was man den Leuten mitteilen möchte?
Also wir werden natürlich mehr Einblick in unser Schaffen geben, als wir es wahrscheinlich sonst geben. Das ist auch, da sind wir auch den Mitgliedern schuldig, dass wir da auch Farbe bekennen. Mhm. Also dahingehend, wenn man ehrliche Worte von der Vereinsführung hören will, dann sollte man kommen.
Es gibt ja andere Vereine, die verkünden da mal eine Vertragsverlängerung. Also beispielsweise Hannover Rens kriegt einen Vertrag bis 2027. Mit solchen Überraschungen können Sie da noch nicht aufwarten.
Sowas will ich nicht in Erwartung stellen.
Ich habe noch eine konkrete Frage, weil mich immer wieder Leute auch darauf ansprechen. Das ist, weil sie sagen, der Club soll eine Marke sein und für Werte stehen. Viele Leute stehen bei Heimspielen teilweise eine Stunde an den Einlasskontrollen. Dieses Problem gibt es jetzt schon seit einem halben, dreiviertel Jahr und es hat sich nichts gebessert. Können Sie den Leuten versprechen, dass es in nächster Zeit besser wird? Oder was ist da genau das Problem? Also ich stand da auch mal drin, habe mir das auch mal angeschaut. Gegen Paris war das, da waren von 6 Durchgängen, waren glaube ich 2 geöffnet vor der Haupttribüne. Wo ist da das Problem? Also mir schließt sich das nicht wirklich. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen helfen.
Also zum Paris-Spiel, muss ich sagen, waren wir gar nicht der Ausrichter. Das war eine Agentur, die das für uns gemacht hat. Die hätte natürlich entsprechend auch beraten sein müssen. Ich finde, der Fan, der es auf sich nimmt, ins Stadion zu gehen und Eintrittsgelder bezahlt, der sollte nicht ewig warten müssen, sei es jetzt bei der Bratwurst oder sei es jetzt beim Einlass. Der sollte ein positives Ergebnis mitnehmen und es hilft uns natürlich nicht, wenn Leute schon mürrisch ins Stadion reingehen, weil sie eben ewig lange warten mussten.
Und dann?
Könnte aber auch im fränkischen Pessimismus liegen, dass sie mürrisch reingehen.
Das mag dazu spielen, aber natürlich wollen wir das reibungsloser gestalten. Wir haben jetzt alle Tore immer geöffnet, haben auch entsprechend viele Ordnungsdienste platziert. Wir wollen aber unsere Kontrollen jetzt auch nicht irgendwie laxer gestalten. Das ist natürlich immer so ein bisschen der Balanceakt zwischen, wie akribisch kontrolliere ich im Sinne der Sicherheit und wie schnell will ich die Leute durchbringen. Aber wir müssen ja daran arbeiten. Also wenn Leute anstehen, bevor sie überhaupt reinkommen, dann ist das immer nicht gut. Da hilft uns die Infrastruktur nicht, da gibt es nicht genug Tore. Also ich will jetzt nicht alles aufs Stadion schieben, aber das hilft uns auch nicht. Da haben wir natürlich im Falle Paris hatten wir viele der sogenannten Print-at-Home-Tickets gehabt, wo viele neue Zuschauer auch im Stadion waren, die normalerweise nicht ins Stadion kommen, weil sie mal Paris sehen wollten.
Die dann bestimmt auch wieder kommen, dann, wenn sie eine Stunde anstehen.
Ja, die aber auch nicht wussten, wie sie das unter den Scanner halten mussten und so weiter. Also da spielte das eine oder andere mit, aber wir haben verstanden, dass wir da was machen müssen und dass wir da agieren müssen, dass der Zuschauer zufrieden ist.
Lange warten vor dem Stadion und dann 2:2 gegen Heidenheim, das ist für die fränkische Seele sozusagen das Allerschlimmste, was ich vorstellen kann. Da muss bloß noch der Bratwurststand leer sein. Aber so negativ wollen wir diesen Podcast, diese Folge nicht enden lassen. Ich würde sagen, wir haben viele schöne Erkenntnisse gewonnen. Wir sind jetzt ein bisschen vorbereitet auf die Jahreshauptversammlung. Gehen da gestärkt alle hin, hoffentlich. Es gibt ja was Schönes zu verkünden oder positive Zahlen. Und wie immer auch der Aufruf an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine Facebook-Gruppe zu KADEP, dem Club-Podcast. Man kann mitdiskutieren, man kann sich Gäste wünschen. Mal schauen, ob wir den noch kriegen, wenn der Club jetzt seinen eigenen Podcast macht. Dann werden wahrscheinlich alle Spieler abgezogen und müssen über den Trainingsalltag berichten.
Das ist nochmal ganz öffentlich versprochen. Sie kriegen, wen sie wollen.
Das ist super. Das ist ein Versprechen.
Das schneiden wir nochmal extra raus aus diesem Podcast. Nein, also mitdiskutieren gerne online bei Facebook oder natürlich auch auf anderen Kanälen kann man uns erreichen. Herr Rosso, vielen Dank für den Besuch, bevor es jetzt zu heiß hier drin wird. Ich muss mich ja auch noch aufs Pressebowling vorbereiten und ein bisschen arbeiten. Müssen wir auch noch was anderes für die Zeitung. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war KADEP, der Club-Podcast. Und ja, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.